Dann möchte ich sagen, herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Das Thema heute ist ProcessWire, ein einfaches Content-Management-System. Das Ganze heute Abend ist eine einzige Live-Demo. Das heißt, ich werde jetzt so Stück für Stück das ganze Ding installieren, versuchen, einen Template darauf zu portieren und so versuchen, die Konzepte dahinter zu erklären. Einfach, damit man das selber später machen kann. Ich habe mich mit der Sache auseinandergesetzt auf einen Tipp von einer Freundin und ich finde, das ist eine ziemlich gute Lösung für gerade das Problem. Man muss irgendwie eine Webseite bauen. Es soll von jemand bedient werden, der sich mit der Materie nicht auskennt. Vor allem, er soll es nicht kaputt machen können oder nicht wirklich kaputt machen können. Und ja, nicht viel Software erfüllt diese Voraussetzungen. Deswegen, ja, ich finde, es ist mal eine Demo wert. Das kommt drauf an, aber ja, prinzipiell passiert es das öfters, dass das nicht ganz so angenehm zum Einrichten und zum Warten ist. Das hier fand ich jetzt bisher ganz angenehm. Wie sich das über die Jahre hinwegzieht, wenn das mal eine Weile läuft, da kann ich noch nicht ganz so viel dazu sagen. Die längste Installation, die ich dafür hatte, die läuft jetzt seit ein paar Monaten. Ja, mal schauen. Okay. Wie bei jedem Programm oder wie bei jeder Web-App muss man sich erstmal den Kram runterladen. Das kann man hier auf der ProcessWire-Webseite, die URL seht ihr gerade auf dem Projektor. Ich habe den Spaß einfach mal schon mal runtergeladen. Der ist, na, so, hier. Was man braucht, um das Teil zu betreiben, ist ein Webserver. Das ist egal, ob das ein Nginx oder ein Apache ist. Es gibt für beide Demo-Konfigurationen, die man sich einfach reinziehen kann. Im Endeffekt müssen nur eine Handvoll Module aktiv sein. Dann kopiert man sich den Spaß einfach in das Webverzeichnis. Moment. Localhost. Und bevor jetzt irgendjemand versucht, mit Nmap nach meiner Kiste zu suchen, das Ding, die Firewall ist an, auf den Webserver kann man gerade nicht zugreifen, sondern nur ich hier gerade. Okay. Moment, ich kann das mal gleich anschmeißen. Also, wenn man den Kram auf seinen Webspace oder gerade auf seinen lokalen Server hochkopiert hat, kommt diese Seite hier. Also, wenn man sich jetzt einen kostenlosen Webspace im Internet holt oder da was gemietet hat, braucht man für diesen Kopierschritt oder generell diese Schritte, die ich hier im Dateisystem mache, ein Werkzeug wie FileZilla oder irgendwas, um sich diesen Webspace an den lokalen Rechner zu mounten. Im Prinzip ist es dann immer dasselbe. Man lädt sich dieses Paket runter, entpackt das und schiebt es einmal da drauf. Wenn man das ins Web macht, kann es vielleicht ein, zwei Minuten dauern, aber das ist nicht der Rede wert. So. Wenn man sich das da drauf kopiert hat, auf den meisten Webspaces dürfte das ohne Probleme gehen. Was der Server können muss, ist irgendwie PHP. Beim Nginx muss noch die Rewrite Rules irgendwie ein bisschen bauen. Da ist aber schon ein Demo-Config-File da. Und für ein Apache muss man nur eine Handvoll Module einschalten. So. Das ganze Ding startet einfach hier mit so einer Installer-Webseite. Das Ding fragt am Anfang, welches Template, also welches Design möchtest du defaultmäßig drinne haben. Das kann man dann bearbeiten oder einfach rauskicken. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Default-Ding. Hier unten ist noch ein bisschen Vorschau dazu. So, hier sind manuell die ganzen Voraussetzungen. Also irgendwie. Ja. Also PHP, das ist ein Skriptsprachenparser. Die Anbindung zum Webserver muss halt auch gegeben sein. PDO ist eine Erweiterung für PHP, um auf MySQL-Datenbanken zuzugreifen. FilterVar ist ebenfalls so eine PHP-Erweiterung, genauso wie MySQL und GD. Das ist nicht zwingend notwendig, das ist bei mir drinne. Das können irgendwelche Third-Party-Plugins benutzen, wenn sie es brauchen. Das hier sind so Standardsachen, die in PHP-App-Version, ich glaube 5, immer drinne sind. Das hier muss man manuell einschalten, das ist auch ein PHP-Modul. GD ist eine Grafikbearbeitungsbibliothek für PHP. Also das ist zum Skalieren zum Beispiel von Bildern oder zum Öffnen von diversen Dateiformaten da. Implementation von Hashes, irgendwas mit ZIP. Und wenn man das Setup quasi am Laufen hat, sieht man gleich, was ist nicht installiert, was muss ich nachinstallieren. Also man kopiert sich das einfach rein und das sagt einem schon automatisch, das fehlt, das musst du nachholen. Bisher nicht. So, hier unten sind noch ein paar Warnungen und das betrifft die Zugriffsrechte. Am Anfang muss man die setzen. Das geht auch, wenn das auf einem Webspace liegt. Und zwar, der Site-Asset-Ordner muss schreibbar sein. Das ist, wenn man Bilder hochladen möchte oder Inhalte entpflegen will. Und der Module-Ordner auch, wenn man irgendwelche Module installieren möchte. Man kann das natürlich im Nachhinein noch ändern. Ich erschlage das einfach mal mit einem sudo ch mod 775 minus r slash srv http. Jawohl. So, ich lade mal die Seite kurz neu. Ja, send es nochmal. Na komm. Ah, ich habe hier ein anderes Problem wegen meiner Lokalmaschine. Weil ich als lokaler User sonst schon Schreibrechteprobleme habe. Ja, das sollte man auf dem Webserver vielleicht nicht machen. Das Problem ist, das ist folgendes. Der Webserver muss die Möglichkeit haben, auf diese Dateien zu schreiben. Und aktuell ist der Webserver nicht Eigentümer dieser Dateien, sondern ich als Benutzer, weil ich in den nachher rumeditieren möchte. Wenn man das auf dem Webspace macht, gibt es sowieso nur einen Benutzer, der auf diesen Dateien arbeitet. Das ist nämlich der Webserver selber. Und wenn man was hochlädt, tut man das dann im Regelfall so, dass die Eigentümerrechte immer an den Webserver übergehen. Also ich kann das auch wieder auf 775 setzen. Dann ein www-data. Ups. Minus Data machen, minus R, SRV, HTTP. Ungültige Benutzer, wie heißt denn der Spaß? Mal kurz gucken. Wie, na. So. Ah, der Benutzer heißt nur HTTP. Der Benutzer ist unterschiedlich, je nachdem, welchen Webserver man betreibt. Beim Nginx ist es standardmäßig www.data. Genau. Dann kann ich das auch, na, auf 775 ist schon wieder gesetzt, dann funktioniert das genauso. Nur ich habe es wahrscheinlich nachher. Ja, hat funktioniert. Habe ich nachher wird das Problem, dass ich nicht sauber drin editieren kann, deswegen setze ich die Dateirechte wieder um. Bitte das so eventuell nicht auf dem Webserver machen. Der hier ist nur bei mir zugreifbar, der ist nicht öffentlich, da kann man das vielleicht sogar noch machen. Okay. Was ebenfalls eine Voraussetzung ist, dass man Zugriff auf eine MySQL-Datenbank hat. Darin werden Inhalte und diese Felder, die ich nachher noch erklären werde, abgelegt. Normalerweise, wenn man jetzt sich einen Webspace holt, kann man das auf einer Webseite konfigurieren und sagen, neuer Name, neuer Benutzer, neue Datenbank. Hab das hier schon mal gemacht. Der Datenbankname ist Process. Die also ist PW. Jawohl. Ja, das stimmt. Ich habe das heute Mittag alles schon mal durchgeklickt, um zu gucken, ob das irgendwie hinhaut. Okay, hier unten stellt man die URL ein, also wenn man schon eine Domain dazu hat, dann kann man die hier unten eintragen. Das ist wichtig für die Pfade, die das ganze Ding dann ausspuckt. Ich zeige euch das nachher im Quelltext. Man muss diese absoluten Pfade dann jeweils einbetten, damit das alles schön funktioniert. Hier kann man nochmal die File-Rechte einstellen. Das Ding frisst auch mehrere URLs. Also man kann hier unten auch mehrere Domains eintragen und das geht problemlos. Damit hatte ich selber bei selber geschriebenen Sachen schon enorme Probleme. Gerade bei der Sache mit HTTP und HTTPS, da hat sich irgendwas zwischen reingefroscht. Das ist unangenehm. Also das kann man schon machen. Aber die Problematik, die da besteht, da kann ich nicht so viel dazu sagen, nur dass es mir schon so oft um die Ohren geflogen ist, dass ich es einfach nicht mehr haben möchte. So, wir gehen einfach mal weiter. Nein, ich möchte die Datenbankpasswörter nicht speichern in meinem Browser. So, hier stellt man jetzt die URL ein. unter der man quasi am Schluss die Administratorseite hat. Also mit der, auf der man dann im Endeffekt die Inhalte bearbeiten kann. Slash Process war ja ist okay. Das ist noch die Farbeinstellung, wie das dann im Backend aussieht. Das ist, kann man alles im Nachhinein auch noch ändern. Hier noch einen Benutzer, der nachher administrativen Zugriff hat. Das, den gebe ich mal kurz ein Passwort, irgendwas total Simples. Wenn das Ganze offen ins Netz ist, bitte ein sicheres Passwort wählen. Nur für Demo-Zwecke ist es doof, wenn ich mir jetzt ein 8- bis 12-stelliges Passwort merken muss. Die E-Mail-Adresse ist dazu da, falls man mal sein Passwort vergessen hat, dann kann er ihm das Ding auch ein Passwort neu schicken. Man kann das Feld aber, soweit ich weiß, auch freilassen. So, lass das mal durchlaufen. Das hier sollte man vielleicht beachten. Und zwar, das ist die Konfigurationsdatei, wo am Schluss die Einstellungen drin stehen. Und man sollte das so einstellen, dass nur der Webserver das lesen kann oder benutzen kann und nicht jeder andere auch. Da gibt es auch hier noch, wenn man dem Link hier folgt, eine Erklärung, wie man das tut. Also entweder damit oder in FileZilla oder irgendwelchen anderen Clients zum Hochladen auf Webseiten funktioniert es genau gleich. Man geht auf die Datei, macht rechte Maustaste und dann sieht man dann die Übersicht in den Dateirechten und da kann man auch einstellen auf 400, also dass gerade nur der Owner es lesen kann. Kann ich jetzt aber gerade in dem Moment mal ignorieren. Log into Administration. Okay, das hat funktioniert. Also hier oben sind noch die ganzen Sachen, was jetzt gerade getan hat. Das spielt jetzt aber gerade keine Rolle. Admin. So, das hat funktioniert. Also gut, das Setup sind wir jetzt erfolgreich durch. Das Process war ja steht. Wenn ich jetzt den Localhost aufmache, ist die Demo-Seite drauf, die mit Process war ja ausgeliefert wird. Und hier, ups, nicht da, sondern hier, ist meine Administration. Hier in der Administration habe ich einen Baum von Webseiten, also die, die gerade gehostet sind. Einmal die Home-Seite, das ist die Hauptwebseite, die auftaucht, wenn man eine der URLs eingibt, die man beim Setup eingestellt hat, in dem Fall Localhost. Und jeweils Unterseiten davon. So, nebendran befinden sich halt die Menüpunkte, um die Webseiten zu bearbeiten. So kann das beispielsweise aussehen. ProcessWire arbeitet mit sogenannten Feldern. Das sind variable Teile deiner Webseite, die im Nachhinein bearbeitet werden können sollen oder erweiterbar sein sollen. Und das ist der Teil, den man so als unbedarfter Benutzer halt auch anfassen können soll. Also heißt hier irgendwie der Titel der Webseite, was in der Headline steht, eine Zusammenfassung. Das hier ist so ja die Hauptseite, da hat man auch ein paar mehr Editierungsoptionen. Und hier unten auch die Möglichkeit, irgendwie Bilder hochzuladen und die dann in der Gallery anzeigen zu lassen. Hier kann man sich noch die Kinder anzeigen lassen, also die ganzen Unterseiten, die zur aktuellen Seite gehören. Und hier sind noch weitere Einstellungen, falls man da noch was ändern möchte. So. Bei Setup finden sich die ganzen Felder, die hier benutzt werden, wieder. Einmal irgendwie Body, das ist vom Typ Text Area, also das, was wir vorhin gesehen haben, ein größeres Textfeld. Ja, das sind Filteroptionen, falls die Liste mal etwas länger wird. Genau. Du musst die Felder erst definieren. Das heißt, am Anfang, wenn man noch gar keine Seite drin hat, also hier ist jetzt eine Demo-Seite drin, dann hat man per se keine Felder. Man muss die Felder definieren, das tut man hier auf den Knopf. Ich kann jetzt mal einfach, ich mache hier noch ein bisschen was mit der Demo, ich lösche gleich alle Sachen, die da drin sind. Dann bauen wir das nochmal von vorne. Aber aktuell sieht es halt so aus, wir haben schon ein paar Sachen. Es gibt ein paar Typen, die so ein Feld haben kann. Man kann auch Erweiterungen installieren, um mehr von diesen Typen zu haben. So ein Typ für ein Feld ist klassischerweise irgendwie, ich habe eine Zeile Text, das kann für eine Überschrift toll sein. Ich habe ein größeres Textfeld, wo ich vielleicht auch mehr Editieroptionen haben möchte. Das ist gerade für irgendwelche Artikel toll. Also da kann man irgendwie die Schriftart dicker machen oder generell so Sachen machen wie Absätze, vielleicht sogar Tabellen. Dann irgendwas, um Dateien hochzuladen. Also man kann im administrativen Bereich Dateien hochladen, die dann in der öffentlichen Ansicht entweder sichtbar sind, wenn es Bilder sind, oder zum Download zur Verfügung stehen. Und man kann über beliebige Module ziemlich viele Arten von Felder dazu installieren. Also sowas wie E-Mail-Formulare oder was geht denn noch alles? Es gehen ziemlich viele Sachen. Also die Liste von Plugins, die es für dieses CMS gibt, ist ziemlich groß. Ein paar davon sind kostenpflichtig, aber viele der Sachen davon kann man selber relativ schnell nachbauen. Also nein, möchtest du nicht, weil du möchtest nicht, dass der Benutzer selber Style macht. Es sieht im Endeffekt immer katastrophal aus, wenn der Benutzer selber Style macht. Der Benutzer möchte mehrere Felder haben, wo das Design schon vorgegeben ist, weil dann muss er sich selber nicht mehr so großartig drum kümmern. Dann bleibt es konsistent mit dem Rest vom Design von der Webseite und es ist nachher nicht alles in Comic Sans. ja. Du möchtest tatsächlich nicht irgendwie sowas wie ein Word haben, wo der Benutzer anfängt, selber irgendwie an der Seite rumzupfuschen, weil das am Schluss ziemlich inkonsistent aussieht und potenziell kaputt geht. Ansonsten könntest du ihm sagen, hier ist ein What You See is What You Get Editor, also irgendwie ein Editor für HTML oder generell Word kann, glaube ich, auch zu HTML exportieren. Du möchtest nicht, dass er Sachen in Word schreibt, exportiert und dann irgendwie hochlädt. Das geht potenziell alles kaputt. Deswegen gibt man Felder nur vor für so größere Sachen. Also ich kann hier mal auf die Seite gehen. Du möchtest es dynamisch haben, dass mehrere Unterseiten anliegen kann, die hier auf der Sitemap oder hier oben angezeigt werden. Du möchtest irgendwie mehrere Artikel generieren können, die halt alle ein einheitliches Design haben. Und ein Artikel hat in der Regel irgendwie eine große Überschrift. Und dann kannst du entweder eine Unterüberschrift noch deklarieren, das kann optional sein. Und dann kannst du ein großes Textfeld haben, wo du quasi drin tun kannst, was du möchtest. Beziehungsweise Bilder hochladen kannst, wie es dir Spaß macht. Das tut man tatsächlich in der Regel eher nur grob. Und alles Weitere soll dann der Benutzer tun. Ja, genau. Man kann hier auch die Benutzerrechte, also Benutzer anlegen und die Rechte des Benutzers beschränken, dass er nicht anfängt, selber an dem Feld und an dem Quelltext rumzupfuschen, sondern dass der einfach nur Seiten editieren und anlegen kann. Also man hat auch Rechteverwaltung. Das kann ich nachher mal demonstrieren, wenn ich mal ein bisschen was gebaut habe. So. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir nehmen ein Template. Das habe ich vorhin aus dem Internet runtergeladen. Es gibt unendlich viele Templates, die man sich im Internet ziehen kann, die unter freien Lizenzen stehen. Das ich jetzt hier habe, steht unter GPL. Das kann man sich einfach holen. Die Dateisystemstruktur von ProcessWire ist ziemlich einfach. Also das, was ich jetzt hier erkläre, das muss man nur ein einziges Mal am Anfang tun. Da muss sich der Benutzer im Endeffekt nicht mehr drum kümmern. Das ist nur zum Einrichten da. Hier links, das ist das Verzeichnis, was ich auf dem Webserver habe. Und das hier rechts liegt hier bei mir im Download-Ordner beziehungsweise in meinem vorbereiteten Chaos-Seminar-Ordner. Wir haben hier zwei Ordner. Einmal Site, das ist die Webseite selber. Da sind Templates und Sachen dafür. Und einmal Wire, das ist das CMS. Also hier ist irgendwie der Quelltext, das CMS drinne, die ganzen Skripte, die Module, die ich installiert habe und das Template für die Admin-Page. Also die Seite, auf der ich meine Sachen bearbeiten kann. Und ich habe hier Site. Das ist für meine lokale Website, also für die Webseite, die gerade angezeigt wird. Hier im Template-Ordner ist das Template, das angezeigt wird. Da kann man sich einfach Neues erstellen, indem man eine neue PHP-Datei anlegt, die nicht mit Unterstrich beginnt, wenn ich das noch richtig weiß. Und alle anderen dieser Ordner hier werden einfach zur Verfügung gestellt, wenn man den Pfad richtig einbindet. Also ich ziehe jetzt einfach mal die ganzen Design-Sachen, also das JavaScript, das CSS, die Schriftarten und die Bilder hier rein. Ich muss nachher gleich nochmal mit den Rechten drüber bügeln, damit der Webserver davon sauber lesen kann. Und ich habe hier die Index.html, die hole ich mir auch noch und benenne die mal um. Das ist jetzt Demo.html. So, ich muss noch einmal kurz mit den Rechten drüber bügeln. So, Templates, Muss ich vielleicht noch manuell? Ja, genau. Ich muss ihm noch sagen, dass das hinzufügen soll, indem ich hier die Datei zum Template erkläre. Und das soll mir mal noch keine Felder rein duplizieren. So. Jetzt habe ich hier ein Template, das Demo heißt. Genau. Diese ganzen Sachen mit den Feldern und mit den Inhalten läuft alles in dieser Datenbank ab. Wenn man am Schluss das Ganze backuppen möchte oder so, muss man gezwungenermaßen die Datenbank sichern. Okay, wir haben jetzt dieses Demo-Template. Wir haben einzelne Seiten und jeder Seite ist einem Template zugeordnet. Also im Endeffekt dieses Design, diese PHP-Datei, die zum Rendern verantwortlich ist. Mal angenommen, ich sage jetzt der Home-Webseite, also das, was auf der Localhost URL liegt, unter Settings benutze ein anderes Template, nämlich mein Demo-Template. Wir speichern das. Dann fragt er mich, willst du das wirklich tun? Weil folgende Felder, die sind schon ausgefüllt, aber die sind nicht in dem neuen Template enthalten. Ich sage, natürlich, ich brauche keine Demo-Inhalte, ich mache nachher selber welche. Because it does not define access. Moment. Ah. Moment. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Access. Do you want public access? Ja. Und zwar. You can define. Genau. Es geht darum, dass man einstellt, wer diese Art von Webseite oder also wer die Seiten sehen kann, die mit diesem Template erstellt worden sind. Also in dem Fall sage ich, jeder darf Webseiten sehen, die dieses Template benutzt. Man kann für einzelne Seiten extra Regeln anlegen und sagen, das ist noch nicht öffentlich, das soll man bitte nicht in der Öffentlichkeit sichtbar haben. Aber in dem Fall gilt es so generell. Ich kann zum Beispiel sagen, alles, was ein bestimmtes Layout hat, ist nur für intern sichtbar, nur für Leute, die sich an diesem CMS anmelden können. So, das müsste jetzt gehen. Ich sage Edit, Settings, bitte Demo, speichern. Ja, ich möchte die Felder verwerfen. Hat funktioniert. Okay. Wenn ich jetzt Localhost neu lade, müsste er, genau, mir das kaputte Template anzeigen. Also das Original-Template sieht irgendwie, na, jetzt habe ich schon rüber kopiert. Wir haben es aber gleich wieder instabil. Irgendwie so aus. Und wenn wir uns mal den Quelltext angehen, sieht man, oh, ich habe hier diese komischen relativen Pfade, aber dann kommt irgendwie die Antwort, nee, sorry, kann ich nicht finden. Liegt dann dem Fall ein bisschen am Pfad. Und ich mache das einfach mal zu. Und meine Datei, die ich habe, müsste die. Na, bin ein bisschen zu doof, das zu finden. So. Dafür fügen wir jetzt einmal sowas hier ein. Das ist ein Stück PHP-Code. Ich erkläre es gleich. Das tut Folgendes. PHP ist in dem Fall ein Präprozessor für die Website. Das heißt, alles, was hier irgendwie in diesem Fragezeichen PHP, also Spitze Klammer auf, Fragezeichen PHP und dann hier Fragezeichen Spitze Klammer zu drin steht, wird einmal durchgearbeitet, bevor die Webseite an den endgültigen Benutzer ausgeliefert wird. Und was hier drin steht, ist effektiv. Ja. Echo, also gebe aus, also an der Stelle, wo das hier drin steht, wird der Variableinhalt von Config-URLs Templates ausgegeben. Das tut man erstens, weil man kann mehrere Templates haben. Das heißt, ich kann im Endeffekt zwischen mehreren Designs auswählen, man kann Designs nachinstallieren, die schon fertig sind, beziehungsweise die bei sich entwickeln und dann irgendwie auf dieses Ding hochladen. Und damit stellt man quasi sicher, dass der Pfad passt. Das fügt man hier einmal bei den ganzen CSS-Dateien hier ein. Aber man sieht, derjenige, der das entwickelt hat, hat einen Haufen Gedönse eingebunden. Und das hier ist schon eine komplette URL, darum muss ich mich nicht kümmern. Hier innen drin sind auch immer mal wieder Bilder. Ich füge das jetzt nicht bei allen Sachen ein. Da wird am Schluss immer noch ein bisschen was kaputt aussehen, aber das wird für Demo-Zwecke reichen. Oder? Na, egal. Hier unten sind noch ein paar JavaScripte, die man hier noch fixen muss. Also generell, wenn man sowas erstellen möchte, sollte man ein bisschen Ahnung von gerade HTML, PHP und JavaScript haben. JavaScript nur, wenn man selber wirklich was am Design pfuschen möchte, wenn man sagt, vorgesetzt kriegt, wir möchten die Webseite haben, die soll so aussehen, hier ist dein Template, dann muss man vielleicht nicht mehr ganz so viel mit JavaScript machen, sondern reicht's, wenn man die Felder irgendwie hier rein portiert kriegt. So, wenn ich jetzt die Seite neu lade, ohne das View Source hier. Dann sieht das schon ganz anders aus. So, das ist jetzt quasi die statische Webseite, wie die das Template halt vorgegeben hat. Und die hat hier unten irgendwie ein Eingabefeld und hier oben halt mehrere Kategorien. So, wir möchten jetzt haben, dass Teile dieser Inhalte hier variabel sind. Nehmen wir mal hier dieses About. So ein Artikel hier in diesem About besteht immer aus einem Bild und einem Text. Einem Bild und einem Text. Also man kann, je nachdem, wie ambitioniert man ist, das mit den Seiten immer durchwechseln lassen. Ich habe das jetzt mal nur so programmiert, dass immer auf einer Seite Bilder sind. Dafür müssen wir hier in unserem Setup neue Felder anlegen. Wir ignorieren einfach mal die schon da sind und sagen, okay. Wir möchten neue Felder haben. Einmal, wir brauchen irgendwie einen Entity für einen Eintrag und einen Typ dafür. Der Typ in dem Fall soll irgendwie, nein. Nicht so blöd. Ah, hier, Text Area. Wir möchten irgendwie ein größeres Textfeld haben. Wenn man hier nur Text hat, das ist irgendwie nur eine Zeile und Text Area ist ein bisschen größer. Dann kann man dem noch ein Label geben, so wie das Ganze dann auf der Bearbeitungsseite aussieht. Da kann man dann vielleicht auch ein bisschen ausschweifender sagen, was das ist. In dem Fall ist das irgendwie Texteintrag, genau. Hier oben ist eine Limitierung, und zwar, dass man nur die Buchstaben A bis Z und die Ziffer 0 bis 9 nehmen kann. Das hat folgenden Grund, weil es ist am Schluss eine PHP-Variable, die man einfach abfragen kann. Ich speichere das mal so. Dann haben wir hier unter Fields diesen Text Entry als Ding und hier sieht man noch, wie viele Templates benutzen denn das ganze Ding gerade. Aktuell keins. Jetzt kann ich auf Templates, Demo, in Field hinzufügen. In dem Fall nehme ich den Text Entry und speichere das. So. Wenn ich jetzt die Hauptseite editieren möchte, sehe ich hier gibt es diesen Texteintrag, den ich gerade angelegt habe. Und den kann ich auf der Webseite anzeigen lassen. Ich habe ihn zugenannt, okay. Indem ich. Machen wir den mal einfach nach. Ich glaube, ich fresse erstmal Title. Ne, das passt so. Ich glaube, das ist so beschrieben. So, das ist diese Hauptseite. Und ich muss gerade gucken, was da drin steht. Modern Town. Das steht hier. Ich füge hier einfach nochmal so ein Stück PHP-Code ein. Fragezeichen PHP. Fragezeichen. Echo. Dollar Page. Ich möchte ein Feld von meiner aktuellen Seite nehmen. Und in dem Fall Titel ich möchte erstmal hier den Titel angezeigt haben. So, ich lade das mal neu. Und ich sehe nichts. Moment, dann wird das Feld ein bisschen anders heißen. Also ein Titelfeld gibt es immer. Das braucht das CMS intern. Und das müsste auch immer abfragbar sein. Ich glaube, ich habe einfach nur Setup, Template, Demo. Title, genau. Ah, das ist klein geschrieben. Das ist mein Fehler. Wie gesagt, das ist jetzt alles eine große Live-Demo. Und ich hoffe einfach immer, dass es hinhaut. So. Ja, Home. So, das ist der Name von der Seite. Den kann man ändern. Der steht dann auch im Backend so drinne. Also wenn ich jetzt hier, und ich habe das Editing-Ding auch hier, nein, ich habe es nicht mehr offen, kann ich es meinetwegen nennen, blub. Save. Und dann sieht man das auch jeweils hier auf der Webseite. So, das Ganze funktioniert genauso mit Textfeldern. Also so wie das Feld im Endeffekt benannt wird in dieser oberen Zeile, in dem Fall Text oder Text Entry, kann man das dann auch anzeigen lassen. Das ist so die kleinste Kunst, Textfelder auf der Website einzubetten. Interessant werden so Sachen wie: Ich möchte, dass dass ich mehrere Inhaltssparten anlegen kann. Also aktuell sieht das ja auf der Webseite irgendwie so aus. Wir haben hier einen Punkt, dann einen nächsten Punkt und man soll vielleicht mehrere anlegen können, dass die Seite ein bisschen länger wird. Das kann man tun, indem man einen Repeater baut, beziehungsweise vorhin das Plugin dazu installiert. Plugins installieren funktioniert relativ simpel. Man kann sich auf der ProcessWire-Webseite anzeigen lassen, was es so alles an Plugins gibt. Die Liste ist arschlang und es gibt ziemlich viele Kategorien, in denen man dann suchen kann. Ich habe es mir schon rausgesucht, wie das Teil heißt. Man braucht, um es zu installieren, so einen Namen, wie die Hauptklasse davon heißt. In dem Fall heißt das FieldTypeRepeater. Wie der Name schon sagt, wir installieren einen neuen Feldtypen, der Repeater heißt. Und daraus kann man sich schon irgendwie ein bisschen ableiten, irgendwas mit sich wiederholen. Das ist unter New. Ich suche hier den Namen. Download and Install. Ja, okay. This module has no... Okay, ich muss es tatsächlich noch manuell runterladen, beziehungsweise dann hier auf das CMS hochladen. Wenn auf der Webseite, ja? Mhm. Es gibt ein Auto-Update-Modul, das ich muss kurz gucken, ob es default-mäßig drin ist. Modules, ne? Ich brauche installiert ist bisher nur das Demo-Modul, die Module für die einzelnen Felder. Da gibt es sogar für einen Repeater einen Install-Button. Cool, das habe ich zum Beispiel vorher noch nicht gewusst. Okay, da gibt es ein Plugin, das Auto-Update macht, wo man sich dann nicht so großartig mehr drum kümmern muss. Ich weiß nicht, ob das nur nicht API-Breaking-Changes macht oder auch sowas. In der Regel möchte, dass man Auto-Update durchgeführt bekommt, solange es nicht die API bricht, also das Template noch damit funktioniert. Und alles Weitere sollte dann eventuell doch wieder einen Mensch anfassen, der sich damit auskennt. Das Problem hat man allerdings bei jeder Art von CMS, dass wenn die Entwickler vom CMS meinen, sie müssten irgendwie die API komplett umbauen, dass man dann die Webseite neu portieren muss, das ist leider so. Das ist bei fast jedem Management-System so, es sei denn, man editet halt Plaintext, HTML oder sowas und das ist halt irgendwie für den Endbenutzer einfach nicht wirklich nutzbar, weil den muss man dann irgendwie erst beibringen, wie das Ganze funktioniert, da muss man zeigen, wie man das auf dem Webserver hochlädt. Und dann hat man quasi schon wieder Fachpersonal ausgebildet. Das ist vielleicht gut, dass man das mal tut, aber in der Regel sind die Leute, die sich um Webseiten kümmern, weil das ist ja immer irgendwie Aufwand, nicht die, die sich halt auch mit der Technik auskennen. Okay. Machen wir ein bisschen weiter. Ich habe jetzt vorhin das Plugin installiert, um wiederholbare Felder zu benutzen. In dem Fall, ich lege wieder neue Felder an. Ich möchte jetzt quasi ein Metafeld haben, ein Feld, in dem ich immer wieder Felder wiederholt anlegen kann. Ich nenne das jetzt einfach mal irgendwie nur Entries, also die Einträge. Ich setze als Typ fest, es soll ein Repeater sein. Und ich kann ihm auch irgendwie ein Label geben. Nein, das ist das Label, das sich dann wiederholt anzeigt. Ich nenne es nur Eintrag. Ihr seht gleich, wieso. So. Ich möchte jetzt noch ein paar mehr Felder anlegen, die ich in dieses Metafeld quasi reinsetze. Einmal möchte ich irgendwie einen Texteintrag haben. Den habe ich vorher schon angelegt. Und ich brauche noch einen Bildeintrag, damit ich das so bauen kann, wie das hier auf der Webseite ist. Also irgendwie ein Bild und ein Stück Text. Der Typ ist in dem Fall ein Bild, hier in dem Fall Image. Das Label ist irgendwie, ja, Bild. Ist mir egal. So. Ich gehe jetzt auf meine Fields. Ich habe hier mein Entries-Feld, also mein Feld, wo der Repeater drin ist. Ich gehe auf Details und füge ihm Unterfelder hinzu. Also das sind die Blöcke, die ich dann am Schluss wiederholen kann. Einmal einen Bildeintrag und einmal den Texteintrag und speichere das. Muss gerade noch gucken. Man möchte vielleicht noch, wo waren das? Und da waren es. Also man kann auch allem irgendwie einen Icon setzen, einmal aus dem Default-Set, einmal selber. Also man kann das beliebig stark aufmotzen, wenn man das möchte. Man kann auch dieses komplette, so wie man es gerade sieht, dieses Backend, das hat dasselbe Templating-System wie das, was am Schluss die Leute auf der öffentlichen Webseite sehen. Das heißt, man kann das am Schluss so anpassen, dass man nicht mal mehr sieht, dass da Processwire unten drunter steckt. Möchte man irgendwie vielleicht machen, wenn man das, also wenn man irgendwie das Ganze kommerziell betreibt, also irgendwie für Geld Webseiten baut, dann kann man auch für die Kunden das so anpassen, dass das aussieht oder also alles einen einheitlichen Look hat. Das ist vielleicht für eine Firma irgendwie ganz nett. Ich suche gerade, genau, ready to repeat. Und zwar, das ist die Nummer an Einträgen, also an wiederholbaren Einträgen, die er anzeigt, wenn man nichts tut. In dem Fall möchte ich einen Eintrag anzeigen. So, jetzt haben wir dieses Metafeld, jetzt müssen wir das noch zum Template hinzufügen. Demo-Template. Ich nehme den hier mal wieder hier raus und füge den, na, machen wir es hier. Ja, das möchte ich ja so haben. So. Ich gehe auf die Blob-Seite. It's not yet ready to use. Ja, genau. Das habe ich auch festgestellt. Und zwar bei Images muss man Details. Wo waren das? Yes, ich möchte das auch öffentlich anzeigen lassen. Das hatten wir vorhin schon mal beim Template, wenn ihr euch erinnert. So. Nochmal auf Pages, nochmal auf Edit. Na? It's not ready to use, needs to be configured. Was ist denn das Problem? Moment. Haben wir gleich. Ja, das mag. Ja, okay, das passiert natürlich, wenn man das. Wenn man das falsche Feld editiert, Input Field Type, ja, das passt soweit. Input Visibility, ja. Accessor, ja. Bitte öffentlich sichtbar machen. Danke für den Hinweis. Jetzt, so. Und da hat es natürlich die Nummer, die ich vorhin eingestellt habe, nicht gespeichert. Aktuell steht da 0 drin. Das kann man sagen: Add Item. Und dann hat man hier einmal die Möglichkeit, ein Bild einzufügen. Dokumente, CCC. Nein, ich möchte nicht das Dokument. Er streicht automatisch Dateien durch, die nicht das richtige Format haben. Man kann auch einen Filter einstellen, welche Dateientypen jetzt zulässig sind. Man möchte zum Beispiel nicht, dass übers Backend irgendwas wie Executables hochladbar sind oder in einem Bildfeld auf einmal irgendwie eine Datei auftaucht, die der Webbrowser nicht rendern kann beim Einbinden. Ich füge hier mal ein Bild ein. Und hier irgendwie einen Texteintrag, dummes Gewusel, speichern, okay. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie mehrere Bilder einzubinden. Also ich kann hier nochmal und nochmal und nochmal. Man kann es aber auch limitieren. Setup Field, Image Entry. Man möchte dann vielleicht hier bei, wo war es denn vorhin? Maximum Fields Allowed, also wie viele Bilder einstellbar sind. Und dann will ich vielleicht noch im Repeater einstellen, dass automatisch ein Feld aufgeklappt ist. So, jetzt möchten wir noch, dass das Ganze schön auf der Webseite dargestellt wird. Ich habe das vorhin mal vorgeschrieben, weil ich mich hier wahrscheinlich im Endeffekt zu blöd anstelle. So, was wir haben ist, wir haben eine For-Each-Schleife, das heißt, Das geht jeden Eintrag der Tabelle durch, weil in Repeater liegt diese Felder, also diese Blöcke, die wir da haben, und davon kann man halt mehrere anlegen in so einer Tabelle an. Und jeder Eintrag ist einer dieser Blöcke. S-Entry, also in jedem Schleifendurchlauf gibt es eine Variable, die heißt Entry, und in der ist halt dieser aktuelle Block gespeichert. Und dann baut man sich halt eine Ausgabe. In dem Fall habe ich aus dem Template das bisschen rausgefischt, wie so einen hier auf der About Section, wie da so ein Eintrag aussieht. Also wir haben irgendwie hinter dem Container-Div so einen, na, ich bin glaube mit falschen, ich bin hier, genau. Hinter dem Container so eine Row, also die Reihe, wo gerade der Eintrag und das Bild ist, dann irgendwie das Bild und hier den Eintrag. Hier sind noch irgendwie Überschriftsfelder, zwei Stück, also irgendwas für eine Überüberschrift und eine Unterüberschrift. Ich habe das mal nachgebaut, aber dafür brauche ich nochmal zwei Textfelder, einmal einen Subtitle Entry und einen Title Entry. Also was ich im Prinzip mache, ich gebe den Code, der hier steht, aus, und an den Feldern, an den Stellen, wo ich möchte, dass diese entsprechenden Felder angezeigt werden, habe ich wieder so einen, habe ich das rein konkatiniert. Also Punkt ist ein Konkatenationsoperator in PHP, und ich habe hier das Ganze als String gemacht, was ausgegeben werden soll, mit Punkt hinten dran das erste Bild angehängt, also in dem Fall Entry, das ist der aktuelle Block, dann den Image Entry, das ist das Feld, das wir vorhin definiert haben. First, also das erste Bild. Selbst wenn ich nur sage, es darf nur ein Bild geben, ist es trotzdem ein Array und man muss das erste Element nehmen. Aber wenn so ein Eintrag existiert, muss auf jeden Fall ein Bild drinne sein. Man kann in diesen Feldoptionen beliebig einstellen, ob das existieren muss, ob es nicht existieren muss. Wenn es nicht existieren muss, sollte man es im Code abfragen. Ich hänge wieder ein Stück Code an. Dasselbe gilt halt irgendwie hier für den Title, den Subtitle und den eigentlichen Text. Insofern, was Sicherheitsgründe anbelangt, ist das hier, was man hier in Code schreibt, eigentlich ziemlich unbedenklich, weil man greift nie wirklich Benutzerinput ab, also Input von dem Benutzer, der die Webseite gerade bedient, sondern wirklich nur Daten, die von der Webseite selber aus ausgehen, und und die Passwörter sind nicht zugreifbar. Das heißt, da kann man höchstens kaputt machen, dass diese Webseite nicht mehr sauber rendert als Programmierer, aber man kann jetzt nicht irgendwie mit einem Typen irgendwie sowas granatenmäßig verkacken, dass man Zugriff auf die Webseite kriegt. Das heißt, der ganze sicherheitsrelevante Teil wird vom Process File gemanagt, ja? Also, je nachdem, was für ein Feld du da hinten dran hängst. Es sind entweder HTML-Sachen gar nicht zulässig, also so ein normales Textfeld, das ist wirklich nur Text. Und wenn du eins von diesen größeren Feldern zulässt, wo tatsächlich so ein Webeditor drin ist, der macht automatisch HTML und das HTML wird dort einfach eingefügt. Das heißt, damit kannst du auf Benutzerseite tatsächlich irgendwie Sachen reinmachen, die vielleicht externe Inhalte einbinden oder sowas, wenn es der Editor denn zulässt. Aber ja, wenn da HTML-Sachen drin sind, werden die so mit ausgegeben. Ich meine, in What You See is What You Get Editor tut er eigentlich, also gerade den Editor, den ich gerade vorhin auf der Hauptseite offen hatte, wo es die Option gab, irgendwie Schrift fett zu machen, wo es die Option gab, Links einzusetzen, der muss irgendwas als Format hinten ausspucken, das im Schluss in HTML irgendwie anzeigbar ist. Und das ist halt auch HTML. Also natürlich sollte man die Logins für das Backend nicht irgendwie öffentlich stellen, weil da kann jeder Mist einfliegen. War das so grob, was du hören wolltest, oder? Das mu natürlich musst du das. Wir können das nachher mal kurz ausprobieren. Ich meine, Moment. Wir haben doch hier schon mal ein Textfeld. Das wird gerade als Titel gerendert. Na. Das geht nicht. Du kannst nicht hier PHP-Code eintippen, der dann auf dem Server ausgeführt wird im Editing-Feld. Also. Ja. Ich kann ja einfach mal probieren, irgendwie was HTML-mäßiges einzubetten. Also irgendwie einen Mixen das gleich im Code, weil für den Paragraph ist ein separater Style definiert. Moment, wir laden das mal neu. Nein. Also du siehst, es wird nicht ausgeführt. Warte mal, ich kann mal vielleicht ein bisschen JavaScript da reinmachen, wenn ich noch wüsste, wie es geht. Ja. Okay. Ich wollte nochmal zwei Felder anlegen. Fields Add New. Ich wollte im Moment noch das Feld Title Entry. Nein, das war das Falsche. Ja. Das ist wieder vom Typ Text. Label ist irgendwie der Titel. Und ich wollte. Falsch. Fields noch einen Subtitle Entry. Also das sind dann auf der Webseitenrepräsentation irgendwie das. Das hier ist der Titel und das ist irgendwie der Subtitle. Man kann es vielleicht auch andersrum machen oder benennen, wie man das möchte. Das steht ja jedem hier frei. Falscher Browser. So, das ist wieder so ein klassisches Textfeld. Irgendwie. So, Template Field. Ich möchte das hier zu diesem Repeater hinzufügen. So, Details, Add Field. Ich möchte hier den Title Entry und den Subtitle Entry. Die Reihenfolge, die hier angezeigt wird, ist die, wie man zum Schluss im Backend sieht. In dem Fall möchte ich irgendwie den Title ganz oben haben, den Subtitle eins drunter, dann vielleicht irgendwie den Text und dann die Bilder. So, gespeichert. Jetzt kann ich das Stück Code, das ich hier mal vorbereitet habe, in die Demo PHP einfügen. Ich ersetze mal einfach nur das die About Section. Ich glaube, ich habe das Row noch nicht mit reingeschmissen. Das sehen wir gleich. Ah, doch, habe ich. Speichern wir mal und sehen mal, ob ich jetzt alles kaputt gemacht habe. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Wie man sieht, wenn das abschmiert, gibt es hier irgendwie eine mega Fehlermeldung. Also, was habe ich denn kaputt gemacht? Entries as Entry. Die Felder dürften existieren. Ah, ich glaube, ich habe bei den Bildern Image Entry First URL. Gibt es aktuell derzeit irgendwelche Fragen? Ich muss gerade schauen. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Unknown First of Array. Ich nehme mal gerade ganz kurz. Ich glaube, ich habe eine Idee, dann. Ja, das war auch meine Idee, ja, genau. Das war's. Wenn man mehrere Bilder zulässt, dann muss man die Methode first nehmen, wenn man das erste Bild haben möchte, oder die Methode pop, wenn man ein Bild rausnehmen möchte, und mit pop das nächste, so dass man quasi die Bilder nacheinander abarbeiten kann. In dem Fall hier, ihr seht das Bild, ihr seht hier irgendwie Moment, der Text hier eins drunter. Ah, das war nicht ganz so wie gewollt vom Design, aber kann man auch machen. Dann habe ich im HTML ein bisschen Mist gebaut. Genau. Man kann an der Stelle auch irgendwie sagen, man möchte die Größe von dem Bild angeben. Dann kann man hier im PHP-Code, das wird dann mit diesem GDPHP gelöst, die Größe für das Bild festsetzen. Das hat dann halt den Vorteil, dass wenn die Benutzer unterschiedlich große Bilder hochladen, die immer mit derselben Größe ausgegeben werden oder eben so skaliert werden, damit es in die Feldgröße reinpasst. Und das hier ist halt auch wiederholbar. Da ich das jetzt hier mit einer Vorschleife gebaut habe, kann ich unter Page meine komische Webseite. Ah, ich sollte vielleicht mal den Titel angeben und den Untertitel. Dass da mal was drinne steht und das Ganze mal speichern. Vielleicht war das das, was mein Design gerade ein bisschen kaputt gemacht hat. Ne? Aber ihr seht, das wird auf jeden Fall hier reingerendert. So. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal anlege, also nochmal ein Item hinzufüge, also in den Eintrag Nummer 2, habe ich hier nochmal dieselben Felder und dann müsste das auch hier unten mal anzeigen. Ich mache mal hier nochmal. Nein, das war nicht das, was ich auch machen wollte. Das da hier. Speichern wir nochmal. Laden wir nochmal. Habe ich hier das andere Bild? Ah, ich glaube, ich hab einmal den HTML-Tag nicht zugemacht. Aber es ist nicht ganz so relevant. Vom Prinzip her, ja, verstanden. Ich habe unterschiedliche Felder. Ich kann vorgefertigte Formulare bauen im Backend und den Benutzer quasi schon ein bisschen vorformatieren, wie die Website am Schluss aussehen soll, was er ändern kann. Und es gibt beliebige Erweiterungen für unterschiedliche Feldtypen. Es gibt da auch irgendwie Erweiterungen, um automatisch E-Mail-Formulare zu generieren. Also da kann man dann irgendwie Felder hinzufügen, mit was da eintragbar ist, an welche E-Mail-Adresse das landet, ob das Spam-Schutz gemacht werden soll oder nicht und in welcher Form. Es ist ziemlich krass, was sie dafür alles implementiert haben. Ich finde, das ist so für viele Webseiten-Sachen, gerade so für Vereine, vielleicht ganz nett, weil da hat man einmal jemand, der das Template irgendwie angepasst hat, der die Felder vorausgebaut hat. Und dann kann halt irgendjemand, der sich nicht so sehr damit auskennt, hier im Backend, ich meine, es ist nicht wirklich kompliziert, wenn man sich's anschaut. Wenn man sich anmeldet, sieht man halt den Kram hier, man sieht die jeweiligen einzelnen Unterseiten, kann auf Edit gehen, hat hier die schön vorgefertigten Formularsachen, wo man Zeugs eintragen kann, wo man Sachen wiederholen kann. Damit kann man auch in jedes noch so komplizierte Design Sachen einbauen. Ich fand, das ist eine ziemlich interessante Technik. Gerade wenn es darum geht, nur irgendwie so einfach editierbare Webseiten zu machen. Und wenn man es noch einfacher für seine Benutzer machen will, kann man auch die Administrationsseite so anpassen, dass es irgendwie nur viel, viel weniger Funktionen anzeigt, beziehungsweise mit Hilfe von Rechnermanagement das Ganze auch so umsetzen. Also hier gibt es irgendwie unter Access, das ist irgendwie der andere große Punkt, Benutzer. Da kann man benutzen, also Guest ist in dem Fall die Benutzer, die von extern kommen, die sich nicht angemeldet haben. Dann kann man beliebig andere Benutzer anlegen. Also ich lege jetzt mal einen Benutzer an. Das ist irgendwie unser 0815 Benutzer. Der hat keine Ahnung von irgendwas. Dem kann ich ein Passwort setzen und eine E-Mail-Adresse, damit er es später auch resetten kann. Der hat aktuell nur die Rolle Gast. Er kriegt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort. Und die E-Mail-Adresse lasse ich einfach mal aus, weil das Passwort für... Na, ah, und okay, sie haben tatsächlich etwas kompliziertere Passwörter rausgesetzt. Nehmen wir mal an, ja, keine Ahnung. Hallo Welt. Ach, ganz kompliziert, schade. Nein, es muss mindestens 6 Zeichen auch noch haben. Okay. WC 123 war vom Publikum gewünscht. Speichern. Okay. Jetzt habe ich hier den 0815 Benutzer. Und da kann ich jetzt auch eine Rolle erstellen. Also Rolle ist immer sowas wie Administrator, sowas wie Gast. Irgendeine Gruppe, die bestimmte Freiheiten und Einschränkungen hat. Der darf irgendwie nur. Der darf einfach nur irgendwie was editieren, deswegen gebe ich dem den Gruppennamen Editor und hier kann ich dementsprechend schon mal anfangen, Rechte zu verteilen. hier Log Edit und Log View, also kann der die Systemlogs editieren oder anzeigen lassen, sollte der nur nach 15 Benutzer nicht. Soll er Seite bearbeiten können? Ja, soll er, der soll vielleicht sich drum kümmern. Und dann kann ich hier noch unten ein bisschen ändern, was darf er denn? Soll er Pages hinzufügen können? Soll er sie erstellen können? Soll er sie löschen können? Oder soll er einfach nur er soll sie vielleicht sehen können? Also er kann sie auf jeden Fall editieren und er kann die Recent Changes sehen. Ich kann dem noch viel, viel mehr Rechte geben, aber würde ich jetzt am Anfang mal noch nicht. Und hier Profile Edit, also kann sein Benutzername und Passwort ändern. Kann man ausschalten, wenn es irgendwie nur einen statischen Benutzer gibt, wo mehrere Leute drauf zugreifen oder sowas. Und man nicht möchte, dass da irgendjemand Leute aussperrt. So, speichern wir mal. Und der Benutzer hat jetzt die Möglichkeit, Webseiten zu editieren. Ich melde mich mal ab. Ne, wo fast denn? Logout. 0815 und das Passwort ABC123. Ich habe mich angemeldet. Continue. Ah, nee, dem habe ich sogar nicht mal. Dem habe ich sogar die Rechte dafür weggenommen. Hehehe. Moment, dann habe ich mich in der. Ah, ich habe den 0815 Benutzer noch nicht zu der Gruppe hinzugefügt. Das ist mein Fehler. Ja. Live-Demo passiert. In dem Fall. Admin. Ups, nicht Admin. Admin. Access Users 0815. So, dem muss ich jetzt noch die Rolle Editor geben. Das habe ich vorhin vergessen. Ich melde mich nochmal ab. 0815 PC123 anmelden. So, jetzt filmen wir die Webseiten und wir können aktuell nur View, da habe ich tatsächlich noch einen Fleck vergessen. Also er kann schon mal die Webseiten sehen. Es ist witzig, es gibt Voraussetzungen für die Passwörter für andere Nutzer, aber der Admin hat irgendwie keine Einschränkung von Passwörtern. Ich habe gerade beim Admin 123456 gesetzt. Okay. Schauen wir uns das nochmal an. Create, sort, change templates on page. Administer users. Page view profile edit. Ah, ich muss es noch am Template einstellen, das ist es. Man muss bei dem Template noch sagen, das habe ich am Anfang gesetzt, das habt ihr auch am Anfang gesehen. Access. Und zwar darf die Benutzergruppe diese Webseiten von diesem Typ ändern. In dem Fall, ja, Editor soll es dürfen. Da darf jetzt dann aktuell nur die Hauptseite editieren, unser 0815 Benutzer. So kann man es halt auch managen, dass mehrere Gruppen nur unterschiedliche Sachen editieren dürfen. So, 0815, ich hoffe, das klappt jetzt. BC123. Jawohl. So, und da haben wir unsere Seite zum Editieren. Ich editiere mal nur ein bisschen was und gucke, ob ich speichern kann. Ich nehme an, dass das geht. Natürlich geht's gut. So. Jetzt habt ihr auch mal ein bisschen Profile-Management gesehen und ihr seht, der Benutzer kann tatsächlich nicht mehr, der kann nicht an unseren Fields rumspielen, der kann nicht an den Templates rumspielen, der kann exakt nur das, was ich ihm freigegeben habe. Im Endeffekt möchte man das irgendwie so machen, man baut die Seite, lässt einen administrativen Benutzer, der das auch editieren kann, falls man im Nachhinein noch was am Template ändern möchte, beziehungsweise irgendwelche komischen Wünsche kommen und dann lässt man den stehen, dann legt man einen Benutzer an, der irgendwie neue Webseiten anlegen kann, so quasi als Pseudo-Administrator, und dann kann man halt noch weitere Unternutzergruppen anlegen, die irgendwie nur eine bestimmte Seite editieren dürfen. Also würde ich jetzt, also nicht, dass ich jetzt empfehlen würde, dass man das hier an der Uni nutzt, aber würde man jetzt die Uni-Webseite auch sowas in die Richtung umziehen, dann könnte man unterschiedlichen Gruppen wie meinetwegen den Fachschaften oder den Instituten eine entsprechende Nutzer oder eine Nutzergruppe geben, die vielleicht wieder Benutzer anlegen können oder eben dann nur ihre eigene Webseite oder Unterseiten dann editieren können. Also so mächtig ist das Benutzersystem schon. Wofür ich das ganze CMS nicht nutzen würde, wäre sowas wie Shop-Seiten, weil dafür ist einfach die Funktionalität nicht da oder zumindest nicht, dass ich es bisher gesehen hätte. Und es verlangt halt irgendwie viel mehr Input von außen. Also das ist aktuell irgendwie, hat einen ziemlich starken Fokus von, wir haben eine ziemlich statische Webseite, wo halt jemand im Backend was ändern möchte. Aber wir haben nicht viel Input von irgendwie anonymen Benutzern. Ja, also ich würde sagen, lohnt sich für die meiste Art von Webseiten, aber eben nicht für Dinge, die von außen viel Interaktion und Input verlangen. Ja, das ist so ein bisschen Ende meiner Demo, was ich noch ein bisschen zeigen möchte. Also die Dokumentation dazu ist ziemlich gut. Hier gibt es so ein Cheat-Sheet, was man hier irgendwie benutzen kann, was jetzt nicht feldspezifisch ist. Also hier irgendwie, man kann bei Pages, also das ist irgendwie eine Liste, wo gerade alle Seiten drin sind, Informationen abfragen. Also in dem Fall, wir haben einzelne Seiten auch Nummern, über die man die holen kann. Oder man kann die hier mit Get nehmen und irgendwie einbetten, um zum Beispiel sowas wie eine Sitemap zu bauen. Also man kann dann die Liste von Seiten kriegen und dann zum Beispiel den Titel von jeder einzelnen Seite rausholen. Das ist auch nur eine einzige for each Schleife, um dann zum Beispiel so eine Sitemap darzustellen. Files, so, wenn man welche Dateien hochlädt, gerade die Bilder, die funktionieren genau gleich. Da kann man hier zum Beispiel die URL holen, um Links anzuzeigen. Also wenn ich jetzt eine große Gallery oder irgendwie sowas mit vielen Downloads machen möchte, dann rendere ich am Schluss einfach irgendwie ein Icon, der die URL dafür hat, um irgendwie Sachen downzuloaden. Hier gibt's die Möglichkeit. Das kann man sogar. Also das ist die volle API. Man muss nicht alles davon nutzen, aber es sind viele Möglichkeiten. Also man kann das auch hier von hier aus schon löschen. Ja, genau, wieder die restlichen Eigenschaften der Datei, also irgendwie eine Beschreibung, einen Name, die URL. Hier oben gibt's noch das, was ich gerade von der Page geholt habe, also Page und dann die Felder. Hier gibt's noch eine Variable, die irgendwie alle Felder enthält, wo wahrscheinlich so ein Key-Value-Paar, also wie so ein, ja, bei PHP sind Arrays eigentlich immer irgendwie so eine Art Key-Value-Paar, da kann man dann wahrscheinlich alle nochmal durchgehen. Die Kindseiten, die diese Seite hat, die HTTP-URL, also in dem Fall irgendwie die komplette Darstellung. Also wer da mal ein bisschen ambitioniert ist, das ist das Cheat-Sheet dazu. Da gibt es auch immer so ein bisschen Information, dass wenn man da draufklickt, steht dran, was das Ganze tut, mit Verweis auf mehr Dokumentation. Die Modulseite, modules.processfire.com, falls man irgendwas sucht oder irgendeine Erweiterung sucht, die bisher noch nicht im Standard drin ist, gibt sehr, sehr, sehr viel. Ja, hier nochmal Übersicht für die API-Docs. Darauf verweist das Cheat-Sheet im Endeffekt am Schluss. Die Directory Structure, wie ich sie vorhin ein bisschen erklärt habe, gibt es hier auch nochmal als Dokumentation. Ich packe am Schluss jetzt eine Linkliste, die packen wir dann in die Shownotes zu dem Videobeitrag hier. Ja. Ja, und hier natürlich der Download-Link auf processfire.com. So. Ich würde sagen, das war's mal für heute. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr gerne stellen, wenn hier noch auf Video. Ansonsten auch später noch. Dankeschön. Ja? Für Blogs funktioniert es auch ganz gut. Und zwar, du hast bei dieser Seitenübersicht, du kannst einfach sagen, ja, wir haben irgendwie die Hauptseite, auf der werden x Beiträge schon gerendert und dann halt die ganzen Unterseiten, die du über eine Sitemap anzeigen kannst. Für einen Blog funktioniert das auch ziemlich gut. Ja, kannst dann wieder die Nutzerrechte ein bisschen einschränken oder sowas, je nachdem, wie du das machen möchtest. Also die Möglichkeit bietet es auf jeden Fall und ich finde es auch ziemlich geeignet dafür. Ich selber habe mich ein bisschen mit WordPress rumgeärgert und ich bin kein Fan davon, muss ich sagen. Man kann das benutzen, ohne Frage, aber würde ich einen Blog aufsetzen? Ich persönlich würde einen statischen Webseitengenerator benutzen, aber Processfire dürfte dafür auch reichen. Ja, klar. Gut. dann wären wir fertig für heute.